ich sehe dann Patientinnen, die kriegen dann vom Frauenarzt und vom Hausarzt gesagt, nee, sie sind noch nicht in Wechseljahren, sie bluten ja noch. Und was viel dramatischer ist, dann wird auch gern mal vielleicht auf Drängen der Patientin ein Hormonstatus gemacht. Da ist es FSH, das ist ja so der Marker für beginnende Wechseljahre. Wenn der ansteigt, wissen wir, aha, hier ist jetzt bald Schluss mit lustig. Die Frau nähert sich der Menopause. Aber das kann noch völlig normal sein in dieser frühen Perimenopause und dann wird fälschlicherweise gesagt, nee, sie sind nicht in den Wechseljahren. Dann gehen die Frauen zum Psychiater. Der sagt dann, sie haben zu viel Stress, machen sie was in ihrem Leben. Und was ich dann besonders tragisch finde, ist dann, dass diese Frauen auch in Unkenntnis dessen, was eigentlich mit ihnen passiert, aus dem Beruf aussteigen, in den Vorruhestand gehen oder einfach beruflich zurückstecken. Und da muss man sich fragen, muss das eigentlich sein? Ich finde nein, weil man kann denen helfen, beziehungsweise wenn die wissen, was mit ihnen los ist und warum das alles so ist, dann kann man das auch leichter handeln. Das ist tatsächlich so. In dem Moment, wo man eine Awareness, wie man auf Neudeutsch sagt, schafft, wird das Problem leichter, dann kann man damit leichter umgehen.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit dem ersten Teil einer Doppelfolge zur Perimenopause. Am Mikrofon ist für euch Britta Verlinden, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. In Deutschland befinden sich zurzeit rund 11% der Bevölkerung in den Wechseljahren. Es kommt nicht oft vor, dass wir in diesem Podcast ein Thema behandeln, das so viele Menschen betrifft und über das gleichzeitig eine solche Unsicherheit herrscht. Es gibt große Wissenslücken bei Betroffenen wie Fachleuten, Vorurteile gegenüber wirksamen Behandlungsmethoden und, so traurig das im 21. Jahrhundert ist, jede Menge Hilflosigkeit und Scham. Um mit all dem etwas aufzuräumen, haben wir heute die Hamburger Gynäkologin Dr. Katrin Schaudig zu Gast. Sie ist Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und seit über 25 Jahren auf gynäkologische Endokrinologie spezialisiert. Sie ist auch Unterzeichnerin der Initiative Hashtag Wir sind 9 Millionen. Ihr Ziel? Die Wechseljahre gesellschaftlich zu enttabuisieren. Und leider macht ein gesellschaftliches Tabu ja auch vor der Fachwelt nicht unbedingt Halt. Deshalb sprechen wir heute darüber, was ärztliche KollegInnen auch über die Gynäkologie hinaus über die Perimenopause wissen sollten. Frau Dr. Schaudig, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir vielleicht mit den Grundlagen an. Zunächst mal mit einer Begriffsbestimmung, denn was die Wechseljahre angeht, gibt es ja unzählige Fachausdrücke. Unser Amboss-Kapitel beispielsweise, das ich den Zuhörenden übrigens auch gerne gleich ans Herz legen möchte, trägt die Überschrift Klimakterium. Ihr findet es unter go.amboss.com/klimakterium. Ja, Wechseljahre, Klimakterium, Perimenopause. Die Menopause, die ja auch im Namen ihrer Fachgesellschaft steckt, bezeichnet streng genommen ja eigentlich nur die letzte Menstruationsblutung. Können Sie all diese Begriffe noch einmal für uns einordnen?
Ja, mache ich gerne und ich finde das auch sehr wichtig, weil wir so eine Vermengung vom anglosächsischen und deutschen Sprachgebrauch haben. Auf Englisch spricht man eigentlich dann von Menopause, wenn wir von Klimakterium oder Wechseljahren sprechen. Die definieren das nicht so streng. Im Deutschen ist es ganz klar, die Menopause ist per Definition die letzte natürliche Regelblutung im Leben einer Frau, der ein Jahr keine weitere folgt. Wichtig ist, kann man immer erst retrospektiv sagen, klar, ich weiß ja nicht, kommt noch mal eine, aber das ist diese Definition, ein Jahr keine weitere Blutung. Dann die Fragen Prä-, Peri- und Postmenopause. Also für alle, die mal Latein gehabt haben, steckt ja in dem Wort drin, Prä heißt vor, Post heißt danach. Das heißt, alle Frauen, die noch nicht die letzte Regelblutung hatten, sind im Grunde in der Prämenopause. Und alle Frauen, die letzte Regelblutung hatten, sind in der Postmenopause. Die Perimenopause, und auch dafür gibt es eine Definition. Da hat sich mal vor rund 10 Jahren ein Workshop zusammengesetzt, um mal diese wabernden Begrifflichkeiten besser einzuordnen. Und das war der Straw Stages of Reproductive Aging Workshop, der auch von der WHO sozusagen abgesegnet ist. Und die haben es besser definiert. Die haben gesagt, okay, wir haben eine reproduktive Phase. Da kann man so grob sagen, ist die Prämenopause. Und dann geht die Perimenopause los. Und die Perimenopause bezeichnet den Zeitraum um die letzte Regelblutung herum, dauert bis ein Jahr nach der letzten Regelblutung. Das ist so deren Definition. Kann aber sehr viel früher losgehen. Das heißt im Grunde genommen auch die Grenze, wann geht die Perimenopause los, die ist unscharf. anders als die Menopause, das ist eine klare Zäsur, aber der Beginn der Perimenopause, den kann man nicht so richtig festlegen. Aber die Damen und Herren von dem Straw Workshop haben sich das auch überlegt, wie kann man das etwas besser eingrenzen? Und es geht tatsächlich ganz wesentlich um die Zyklusanamnese. Das heißt, wenn der Zyklus noch ganz urwerkmäßig ist, würde man vielleicht allenfalls von der späten reproduktiven Phase sprechen. In dem Moment, wo die Zyklen nicht mehr wie ein Urwerk sind, und das definieren die auch, Variabilität von plus minus 7 Tagen, kann aber auch mal einen Monat aussetzen. Das wäre die frühe Perimenopause. Dann sagen die, okay, späte Perimenopause, da rumpelt es schon ordentlich im Zyklus. Das heißt, da haben wir auch mal Aussetzer von 3 Monaten. Die Zyklen werden noch unregelmäßiger und dann kommt eben diese Menopause. Wenn wir die deutschen Begrifflichkeiten nehmen, also Wechseljahre oder Klimakterium, dann kann man im Grunde sagen, die bezeichnen fast das Gleiche wie die Perimenopause, vielleicht mit dem Unterschied, dass so im landläufigen Sprachgebrauch Wechseljahre und Klimakterium dann doch noch über die Perimenopause hinausgehen. Denn die Beschwerden, die Frauen haben, die können ja noch 10, 15 Jahre nach der Menopause persistieren. Das heißt, wir haben da einfach nochmal einen längeren Zeitraum. Also Wechseljahre und Klimakterium ist so der Überbegriff für das Ganze, aber eigentlich in mancher Hinsicht fast synonym mit Perimenopause.
Vielleicht an dieser Stelle übrigens mal ein Hinweis zur inklusiven Sprache, auch wenn vor allem die Begriffe Frau und Patientin fallen. Es geht hier um Beschwerden, die rund um die letzte Regelblutung auftreten. Und die können natürlich grundsätzlich alle betreffen, die menstruieren, also auch Transmänner und nicht-binäre Menschen. Frau Dr. Schaudig, und von welcher Altersspanne sprechen wir? Also wie alt sind wir im Durchschnitt, wenn wir das letzte Mal unsere Regelblutung haben? Und wie viele Jahre zuvor können sich da die ersten Symptome der Perimenopause bemerkbar machen?
Die erste Frage kann man sehr gut beantworten. Das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Menopause liegt bei 51, 52. Da hat sich auch nicht viel geändert. Man muss dazu sagen, wir kennen alle als Mediziner den Begriff der Standardabweichung, die ist schon relativ groß. Also ich habe Patientinnen, die mit 58 noch bluten. Aber wenn man sich sagt, im Mittel mit 51, 52 heißt es ja, dass die Hälfte der Frauen auch noch später Regelblutung hat, aber die Hälfte auch sehr viel früher oder sehr viel früher die letzte Regelblutung hat. Und da kommen wir auch schon zur Frage, wann können sich die ersten Symptome bemerkbar machen? Diese Phase der Perimenopause, die ist extrem variabel. Die kann auch mal 10 Jahre sein. Ich würde mal sagen, da gibt es auch überhaupt keine guten Daten dazu. Im Schnitt vielleicht so 4 bis 6 Jahre, aber es kann im Einzelfall auch früher sein. Und wenn wir jetzt überlegen, wann muss ich rechnen mit den Symptomen? Naja, wenn jemand mit 45 zufällig zu denen gehört, die die letzte Regelblutung haben, was statistisch betrachtet früh ist, aber durchaus noch als Normvariante gilt, dann kann das bei der schon mit Mitte 30 mal losgehen mit ersten komischen Symptomen.
Ja, und einige dieser komischen Symptome, wie Sie es gerade so schön genannt haben, die werden von den Betroffenen ja gar nicht unbedingt mit dem Zyklus in Verbindung gebracht. Und dann begeben sie sich möglicherweise nicht in die gynäkologische Praxis, sondern suchen erstmal woanders Rat. Was sind denn typische Beschwerden, bei denen auch KollegInnen anderer Fachrichtungen hellhörig werden sollten?
Diese Perimenopause ist eben gekennzeichnet von Beschwerden, bei denen Frauen und auch Ärztinnen und Ärzte nicht primär an Wechseljahre denken. Das heißt, es sind eher nicht Hitzewallungen. Bei Hitzewallungen geht bei allen eine rote Flagge hoch, aha, Wechseljahre. Und wenn der Zyklus mal 3 Monate ausfällt, vielleicht auch. Aber Unregelmäßigkeiten des Zyklus, plus minus 7 Tage, werden oft gar nicht wahrgenommen. Ich erlebe das immer wieder, die Patientinnen sagen mir, nein, ich blute noch regelmäßig. Wenn ich dann nachfrage, sagen Sie mir jetzt mal die Daten der letzten 5, 6 Regelblutungen, dann gucken wir dann beide erstaunt und sagen, ah ja, doch so ganz regelmäßig war es doch nicht mehr. Da kommen wir dann schon auf diese Varianz von 7 Tage plus minus. Was wirklich ein klassisches Symptom ist, ist die Schlafstörung. Das ist wirklich ein Frühsymptom und diese Schlafstörungen sind mehr das Problem von Durchschlafstörungen, auch Einschlafstörungen. Aber der Klassiker ist, man geht todmüde ins Bett, schläft ein und wacht nach 2, 3, 4 Stunden auf und dann können die Frauen nicht wieder einschlafen. Das heißt, die liegen dann 1, 2 Stunden wach, dann klingelt nach 2, 3 Stunden der Wecker und dann ist man eigentlich ein Zombie. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Manche können auch schlecht einschlafen oder sagen, ich wache immer so früh auf, schon um 5 und dann ist die Nacht vorbei. Also das ist so das Muster dieser Schlafstörung. Aber dann kommt hinzu depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen. Bei manchen mehr so eine Reizbarkeit, also Aggressivität. Die sagen dann, ich schreie meine Kinder an, ich schreie meinen Mann an, ich kriege mit meinen Kollegen im Job Ärger. Aber auch so eine Dünnhäutigkeit. Mein Lieblingszitat ist schon vor vielen Jahren gewesen von einer Patientin, die mal gesagt hat, gestern bin ich beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war. Da muss man lachen, wenn man das hört. Aber es ist eigentlich sehr typisch, dass man inadäquat auf irgendeine Situation reagiert. Also in Tränen ausbricht, weil irgendwas schief läuft. Und das Interessante ist, dass die Kausalitäten anders gesehen werden. Ja, ja, aber ich habe gerade so viel Stress im Beruf oder die Familie ist gerade so anstrengend oder was auch immer. Oder die Beziehung ist gerade anstrengend. Aber wenn ich dann nachhake, dann sage ich, aber wissen Sie, Sie haben immer schon in Ihrem Leben Phasen gehabt, wo es mal richtig stressig war. Trotzdem hatten Sie nicht diese Symptome.
Wie viele Betroffene entwickeln denn Beschwerden und welcher Anteil davon schwere?
Irgendwelche Symptome hat wahrscheinlich fast jede Frau. Manche nehmen die auch gar nicht wahr, weil sie da nicht drauf achten. Aber man kann rund sagen, 2/3 der Frauen haben schon deutliche Beschwerden, die sie auch wahrnehmen. Ein Drittel merkt wenig oder kaum was. Und es gibt so die Frauen, die sagen, ich habe davon gar nichts gemerkt. Das sind vielleicht 5-10%. Aber ich sag's nochmal, die haben vielleicht auch nicht auf bestimmte Symptome geachtet. Entscheidend ist eigentlich, wie viele sind deutlich betroffen. Und ich würde sagen, dass, also da haben wir gute Daten zu Hitzewallungen. 1/3 bis 1/2 leidet unter stark beeinträchtigenden Hitzewallungen, vasomotorische Symptome in der medizinischen Terminologie. Aber diese anderen Symptome wie Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und so weiter wird ja häufig gar nicht auf die Perimenopause zurückgeführt, sondern ist einfach vorhanden, sind aber Symptome, die für die Frauen extrem beeinträchtigend sein können.
Bevor wir auf weitere Symptome zu sprechen kommen, ist, glaube ich, auch mal wichtig, nochmal zu erklären, was eigentlich physiologisch dahinter steckt. Also die Follikelreserve geht zurück, der Östrogenspiegel sinkt, die Gonadotropenhormone steigen. Was genau geht da vor sich?
Woher kommen die Symptome? Das sind die Schwankungen der Hormone und auch der verzweifelte Versuch der Hypophyse und des Hypothalamus, den Zyklus aufrechtzuerhalten. In dem Moment, wo der Follikelvorrat im Eierstock, im Ovar weniger wird, funktionieren die ganz fein getunten Regulationsmechanismen, die unseren Zyklus determinieren, die funktionieren plötzlich nicht mehr so gut. Da ist sozusagen unten mehr Luft und da ist mehr Platz für die Follikel und dann finden diese Rückmeldungen nach oben nicht mehr so richtig statt. Und man muss sich immer überlegen, dieser extrem feingetunte Zyklus ist ein permanenter Dialog zwischen Hypothalamus, Hypophyse und dem Ovar oder den Ovarien. Und dieser Dialog beginnt durcheinander zu geraten. Die Rückkopplung funktioniert nicht mehr. Dann haben wir häufig überstürzte Follikelreifung. Im Grunde basierend auf dem verzweifelten Versuch der Hypophyse, da muss doch noch was gehen. Das kann doch nicht sein, dass da unten das nicht läuft. Ja, so ist es wirklich. Dann werden quasi mehrere Follikel hintereinander auf die Reise geschickt. Normalerweise gibt es nur einen, der das Rennen macht am Zyklustag 1 und der bestimmt den Zyklus für die nächsten 4 Wochen. Und wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, dann kommt sozusagen der nächste dran. Und in dieser Phase reift bereits schon während der Lutealphase, also während der Phase nach dem Eisprung, der nächste Follikel an. Man spricht da durchaus von Rekrutierungswellen. Und wir können tatsächlich 2-3 Eisprünge in einem Zyklus haben, also in einem Monat. Aber es kann dann auch mal sein, dass dann mal 6 Wochen gar nichts passiert. Das wird dann begleitet von extremen Schwankungen der Hormonspiegel. Mal zu viel Östrogen, dann plötzlich wieder zu wenig Östrogen. Finde das Beispiel des Tsunamis eigentlich insofern gut, weil beim Tsunami läuft der Strand leer und dann kommt eine Riesenwelle. Und ähnlich ist es mit dem Östrogen. Mhm. Und unser Gehirn mag diese Schwankungen nicht. Es könnte auch sein, dass immer mal so Spitzen der Steuerungshormone FSH und LH, die den Zyklus ja determinieren, dass die auch irgendwas auslösen. Das ist aber nur so mittelgut untersucht. Was wir aber wissen, ist, dass viele Hirnareale von diesen Wahnsinnsschwankungen betroffen sind. Ob die sogenannten Candy-Neurone, das sind Neurone, die im Hypothalamus neben dem GnRH-Neuronen sitzen, die der eigentliche Pulsgeber für den Zyklus sind, aber quasi die Candy-Neuronen, die entscheiden sozusagen, welche Musik hier gespielt wird. Das wissen wir erst in jüngster Zeit, sagen wir mal in den letzten 10, 20 Jahren, wie wichtig diese Candy-Neurone sind und ob zum Beispiel Veränderung dieser Candy-Neurone für die ZNS-Veränderungen oder Psychoveränderungen zuständig sind, das wissen wir nicht so genau. Aber jetzt kommen wir auch schon da drauf. Neben den Schlafstörungen ist eben diese Depressivität oder Aggressivität, Reizbarkeit spielt eine Rolle und auch Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit, dass man sich Dinge nicht so gut merken kann oder sie einem nicht einfallen. Auch das ist was, was typisch ist in dieser Phase. Also eine kognitive Dysfunktion berichten auch viele Frauen. Aber keiner führt es oft auf die Perimenopause zurück.
Ja, und dieser Östrogen-Tsunami, diese Hormonschwankungen, können ja noch viele weitere Beschwerden machen. Was ist denn mit kardialen Symptomen, Palpitationen, Herzrhythmusstörungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich mal in der Schulkantine ist, eine der Mütter, ich habe da auch Brötchen geschmiert, eine der Mütter musste ins Krankenhaus, die war selber Internistin mit Verdacht auf Herzinfarkt, weil sie so Herzklopfen hatte und es ihr nicht gut ging und dann Klassiker, nichts gefunden, sie hatte keinen Infarkt, alles war tipptopp. Und im Endeffekt waren es bei der beginnende Wechseljahre. Und diese Palpitation, auch dass man nachts aufwacht, gerade mit diesen Herzklopfen, das ist ein relativ typisches Symptom, auch übrigens, was man durchaus mal abfragen kann. Also dieses unerklärliche Herzklopfen. Man muss natürlich bei sowas immer auch einmal eine kardiologische Abklärung machen. Es könnte ja tatsächlich was anderes dahinter stecken. Aber es ist ein Symptom, was auch zusammen häufig mit den vasomotorischen Symptomen und den Schlafstörungen auftritt, aber auch mal so aus heiterem Himmel eintreffen kann. Mhm. Das heißt, das sind die Symptome, wo auch, Sie haben es vorhin gesagt, welche Ärzte sollten da mal hellhörig werden. Das sind durchaus Symptome, die Hellhörigkeit hervorrufen sollten. Ich sehe dann Patientinnen, die kriegen dann vom Frauenarzt und vom Hausarzt gesagt, nee, sie sind noch nicht in Wechseljahren, sie bluten ja noch. Und was viel dramatischer ist, dann wird auch gern mal vielleicht auf Drängen der Patientin einen Hormonstatus gemacht. Da ist es FSH, das ist ja so der Marker für beginnende Wechseljahre. Wenn der ansteigt, wissen wir, aha, hier ist jetzt bald Schluss mit lustig. Wenn FSH ansteigt, wissen wir, die Frau nähert sich der Menopause. Aber das kann doch völlig normal sein in dieser frühen Perimenopause und dann wird fälschlicherweise gesagt, nee, sie sind nicht in den Wechseljahren. Dann gehen die Frauen zum Psychiater. Der sagt dann, sie haben zu viel Stress, machen sie was in ihrem Leben. Und was ich dann besonders tragisch finde, ist dann, dass diese Frauen auch in Unkenntnis dessen, was eigentlich mit ihnen passiert, aus dem Beruf aussteigen, in den Vorruhestand gehen oder einfach beruflich zurückstecken. Und da muss man sich fragen, muss das eigentlich sein? Ich finde nein, weil man kann denen helfen, beziehungsweise wenn die wissen, was mit ihnen los ist und warum das alles so ist, dann kann man das auch leichter handeln. Das ist tatsächlich so, in dem Moment, wo man eine Awareness, wie man auf Neudeutsch sagt, schafft, wird das Problem leichter, dann kann man damit leichter umgehen.
Ja, Stichwort leichter damit umgehen. Ein wichtiges Symptom, das selbst in der gynäkologischen Praxis häufig nicht spontan berichtet wird, möglicherweise aus Scham, ist ja die Vaginalatrophie. Gerade weil es so schambesetzt ist, wäre es vielleicht mal wichtig, hier Tacheles zu reden. Was genau ist das Problem? Wie kommt es dazu? Wann geht es los? Wie viele betrifft es? Wie viele leiden darunter? Und wenn es in der Anamnese nicht erwähnt wird, fragen Sie das aktiv ab?
Ja, last not least, also ich frage das ab. Spätestens bei der gynäkologischen Untersuchung, weil da sehe ich das auch. Aber eigentlich frage ich es immer ab, gibt es Probleme, haben Sie eine trockene Scheide, gibt es Probleme beim Verkehr? Vielleicht muss man an der Stelle sagen, die Vaginalatrophie ist aber kein typisches Symptom der Perimenopause. Denn der Östrogenmangel, der macht, dass die Scheidenhaut, die übrigens keine Schleimhaut ist, auch wenn es immer wieder, es rutscht auch mir gelegentlich raus, Vaginalschleimhaut, es ist eben keine Schleimhaut, es ist nur ein nicht verhorntes Plattenepithel. Und also es ist nicht verhornt, deswegen ist es so ein bisschen feucht, aber es ist keine Schleimhaut. Die gesamte Vaginalhaut wird viel dünner, wenn man sich das auf histologischen Schnitten anguckt, dann ist es wirklich eindrucksvoll, weil plötzlich die obere Schicht, die sonst reich an Drüsen und Gefäßen und ist, die ist plötzlich ganz dünn, dann die Rugae der Vaginalhaut, also diese Falten, die verstreichen zunehmend. Und wenn man sich das anschaut beim Untersuchen, dann ist die Schleimhaut oft ganz blass oder sie ist auch gerötet aufgrund dann von entzündlichen Reaktionen, manchmal so kleine rote Tupfen in einer zu blassen Haut des Vaginalepithels. Also das sind die Symptome. Aber das ist eben ein Symptom des Östrogenmangels und typischerweise eigentlich erst nach der Menopause, also nach der letzten Blutung. Mhm. An der Stelle, man muss da schon sehr unterscheiden. Die klassischen Östrogenmangelsymptome sind Hitzewallungen und die trockene Vaginalhaut. Aber diese Perimenopause, da ist häufig das Thema Vaginaltrockenheit, Vaginalatrophie noch nicht so dominant. Natürlich kann es im Einzelfall mal sein, dass Frauen auch vor der letzten Regelblutung, vor der Menopause schon beginnend Symptome da haben. Vielleicht, weil die doch mal ein paar Wochen oder Monate zu wenig Östrogen haben. Aber es ist eher untypisch, dass das in dieser Phase auftritt.
Okay, ja, sehr wichtig. Danke für die Einordnung. Es gibt ja diese Menopause Rating Scale, kurz MRS, die einige Symptome abfragt, an denen ich mich jetzt orientieren möchte. Vasomotorische Symptome, also Hitzewallungen, Schweißausbrüche hatten wir schon genannt. Kardiale Symptome und auch Schlaf und Psyche haben wir schon angesprochen. Mhm. Urologische Symptome können demnach noch auftreten.
Ja, aber auch die urologischen Symptome sind eher auch ein Symptom der fortgeschrittenen Peri- und Postmenopause, weil auch die haben was mit dem lokalen Östrogenmangel zu tun. Die Urethra hat Östrogenrezeptoren. Das heißt also gerade so dieser vordere Teil, da kommt dann die sogenannte Urge-Inkontinenz, das ist die Drang-Inkontinenz, die ein Östrogenmangelsymptom sein kann, wenn man die Frauen lokal mit Östrogen behandelt. Und an der Stelle vielleicht ganz wichtig, die Vaginalatrophie ist tatsächlich was, was eigentlich 100% der Frauen betrifft. Das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Also eigentlich haben das alle. Also es gibt keine Frauen, die keine Vaginalatrophie entwickeln. Mhm. Nur sie macht unterschiedlich viel Beschwerden. Frauen, die sexuell aktiv sein wollen und bleiben, was ja auch gut ist für die Frauen, die haben natürlich mehr Probleme. Frauen, die keinen Geschlechtsverkehr mehr haben oder keinen penetrativen Sex, haben weniger Probleme, aber auch die können zum Beispiel diese Urge-Inkontinenz entwickeln und auch es unangenehm finden, dass da unten alles so trocken ist. Also es ist variabel, nochmal eigentlich 100% der Frauen entwickeln eine Vaginalatrophie, aber nicht alle haben Beschwerden, aber sehr viele. Mhm. Das Gute ist, mit einer lokalen Therapie, und da nimmt man nicht Östradiol, sondern in aller Regel Östriol. Es gibt auch so ein paar Präparate mit Östradiol, aber das Östriol hat praktisch keine systemische Wirkung. Im Beipackzettel von dem Östriol steht Krebs, Infarkt, Schlaganfall, Thrombose, aber für das lokale Östriol trifft es überhaupt nicht zu. Wie es für die anderen zutrifft, da kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf.
Ja.
Und wir wissen auch, dass Bluthochdruck mit der Menopause bei Frauen dann häufiger entdeckt wird, beziehungsweise der Blutdruck hochgeht. Aber das ist wieder was, was ein typisches Postmenopausenthema ist und weniger ein Perimenopausenthema. Ist aber nicht gut untersucht, muss man jetzt mal auch sagen.
Ein Organsystem fehlt uns jetzt noch, der Bewegungsapparat. Was ist mit dem?
Ja, eher auch ein Thema der Postmenopause, wenn nämlich dann richtig Östrogenmangel ist, das ist gut erklärbar, weil Östrogen spielt beim Kollagenaufbau der Gelenkflächen eine Rolle, auch bei der Gelenkflüssigkeit, und wenn das abnimmt, dann kratzt es halt so ein bisschen, ja. Also ich habe auch Patienten, deren einziges Thema die Gelenkbeschwerden sind, ja, die sagen, das ist alles schick, das kann ich alles gut machen, aber das halte ich nicht aus. Ich hatte mal eine Klavierspielerin, die tatsächlich dann nur mit einer Östrogentherapie wieder Klavier spielen konnte. Aber es ist nicht bei allen, und man muss natürlich auch aufpassen, diese Lebensspanne, sagen wir mal ab 45, ist natürlich auch ein Zeitpunkt, wo rheumatische Erkrankungen häufiger auftreten, wo auch degenerative Gelenkprobleme eine Rolle spielen. Also das ist schwer zu trennen, aber ich würde es mal so sagen, es gibt einen eindeutigen Trend dazu, dass in der Lebensphase die Gelenkschmerzen auftreten. Bei manchen Frauen tatsächlich schon in der Perimenopause, und das muss ich Ihnen gestehen, kann ich mir immer nicht so richtig erklären. Macht für mich nur bedingt Sinn. Warum haben die jetzt, wenn noch eigentlich Östrogen da ist, jetzt plötzlich Gelenkbeschwerden? Ich weiß es schlicht nicht.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir aber alle Symptome, die diese Menopause Rating Scale abfragt, einmal angesprochen. Vasomotorische Beschwerden, kardiale Symptome, Schlafstörungen, psychische Symptome im weitesten Sinne, auch körperliche und geistige Erschöpfung wird dort abgefragt. Urologische Symptome und Beschwerden rund um den Bewegungsapparat haben wir also jetzt auch angesprochen.
Vielleicht möchte ich noch ein bisschen was ergänzen. Mhm. Zum Beispiel Schwindel ist auch kein so wahnsinnig häufiges Symptom, aber ich sehe das immer wieder, und zwar auch, dass es in dieser Phase der Perimenopause auftritt. Und für mich ist immer so ein bisschen der Trial-and-Error-Versuch, wenn ich Hormonbehandlung mache und der Schwindel wird besser, dann muss es ja damit was zu tun haben. Also es ist so ein bisschen quasi die Hormontherapie, auch eine diagnostische Testung hat was damit zu tun. Man muss natürlich bei Schwindel immer Hals-Nasen-Ohren-mäßig abklären und, Halswirbelsäule, also das übliche Programm. Aber immer wenn gar nichts rauskommt, dann wäre dann, vielleicht hängt es damit zusammen.
Stichwort Schwindel, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Das ist ja ein Leitsymptom, bei dem auch die erfahrensten Fachleute schon mal ins Wanken geraten. Für alle, die auf dem Weg zur richtigen Diagnose nichts übersehen möchten, habe ich einen guten Tipp, und zwar unsere Online-Fortbildung Leitsymptom Schwindel. Die ist mit 20 Punkten zertifiziert und wer sich bis Ende Mai dafür entscheidet, bekommt mit dem Code SCHWINDEL20 sogar noch 20% Rabatt. Ihr findet den Kurs unter go.amboss.com/leitsymptom-schwindel. Alle Infos setzen wir aber natürlich auch nochmal in die Shownotes. Ja, Frau Dr. Schaudig, Sie wollten, glaube ich, noch mehr Symptome ergänzen, die Menopause Rating Scale nicht abfragt, die aber typisch sind, besonders in der Perimenopause. Kopfschmerzen zum Beispiel?
Ja, Kopfschmerzen ist ein wichtiges Thema und zwar vor allen Dingen in der Perimenopause. Wir haben vorhin gesagt, es gibt so Hormon-Tsunamis, also zu viel Östrogen, zu wenig Östrogen. Und das Gehirn mag diese Schwankungen nicht. Und Frauen mit einer Migräne oder Neigung zu Kopfschmerzen reagieren dann sehr sensibel. Sowohl der Östrogenabfall kann einen Migräneanfall triggern, aber auch ein zu hoher Östrogenspiegel. Und der triggert dann sogar gerne eine Aura-Migräne. Das passt natürlich dazu, dass es ja Frauen gibt mit menstruationsassoziierter Migräne, die immer zur Menstruation eine Migräne kriegen oder auch bei der Ovulation, also in Zyklusmitte. Was passiert nämlich da? Da rauscht der Östrogenspiegel mal kurz in die Tiefe, wenn nämlich nach dem Eisprung der Follikel zusammenfällt und dann geht die Östrogenproduktion mal kurz in den Keller. Also das erklärt auch, warum perimenopausal diese Symptome der Migräne und Kopfschmerzen bei den Patienten, die immer schon was hatten, zunehmen und bei den Patienten, die noch nie das Problem hatten, manchmal neu auftauchen.
Also bei Schwindel und Kopfschmerzen auch mal an beginnende Wechseljahre denken. Kommen wir jetzt zu der Frage, was kann ich denn eigentlich schon tun, beispielsweise in der hausärztlichen Praxis? Was kann ich empfehlen, gerade zum Thema Schlafstörung, das ja so das Kardinalsymptom zu sein scheint, wie Sie eben beschrieben haben in der frühen Perimenopause? Da gibt es ja eigentlich eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die man erstmal probieren könnte, bevor man da pharmakologisch rangeht. Was empfehlen Sie da den Betroffenen? Stichwort Schlafhygiene.
Na, da gibt's richtig so PDF-Dateien, die man sich im Internet runterladen kann. Also das empfehle ich tatsächlich. Ich habe sogar den mal ausgedruckt in der Praxis, gebe ich den Patientinnen mit Ratschläge zur Schlafhygiene. Das sind ja im Grunde so ein bisschen Allgemeinplätze, aber es ist gut. Also immer möglichst zur gleichen Zeit schlafen. Eine Stunde vorm Schlafen gehen, kein Blaulicht mehr, also kein Handy, kein Tablet und so weiter.
Keine Bildschirme.
Keine Bildschirme, ne? Also da gibt's ja auch Daten zu. Nun muss ich aber dazu sagen, es gibt ja viele Frauen, die haben nicht das Einschlafproblem, sondern das Durchschlafproblem. Also da greift diese Schlafhygiene-Geschichte leider nur bedingt. Man soll zum Beispiel auch keinen Sport machen eine Stunde, bevor man schlafen geht. Man soll eher kühle Raumtemperatur und. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die noch eine Rolle spielen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, gegen dieses nächtliche Aufwachen hilft das alles nicht. Und das nächtliche Aufwachen ist das, was die Frauen am ätzendsten finden. Ja, also die sagen auch so, ich wach dann auf und ich merke schon bei der Qualität des Aufwachens, dass ich nicht wieder einschlafen kann. Also alle wachen mal nachts auf, das ist auch ganz normal und vielleicht guckt man auf die Uhr oder auch nicht oder man sieht, es ist noch dunkel, ich drehe mich wieder um und schlafe weiter. Das ist ja ganz normal. Aber was eben nicht normal ist, ist dieses Wachliegen und wir wissen auch noch nicht so richtig, ob das auch FSH-Spitzen sind, die das machen. Das wissen wir alles nicht. Dieses Wachliegen und nicht wieder einschlafen können, das ist eigentlich das Ätzendste. Und da muss ich Ihnen gestehen, da hilft eigentlich nicht so richtig was. Was ein wichtiger Punkt ist, den Alkohol abends weglassen. Ja, und das ist auch ein Klassiker. Interessanterweise, wenn man abends Alkohol trinkt und die Menge davon ist individuell unterschiedlich. Da reicht schon bei manchen ein Glas Wein, aber bei manchen, die sagen, naja, also ab dem dritten Glas Wein. Was passiert? Das macht so eine Art Narkose in der Birne und wenn diese Narkose nachlässt, also wenn sozusagen der Alkohol abgebaut ist, das dauert eben ein paar Stunden, dann peng, wacht man auf und interessanterweise haben die Frauen dann auch dieses Herzklopfen, nicht unbedingt eine Hitzewallung, aber auch und wachen auf und können erstmal nicht wieder einschlafen. Also das ist zum Beispiel was, was ich dann schon rate, dass das Weglassen von Alkohol zumindest ganz gut ist. Es wird trotzdem nicht bei allen Frauen helfen. Und meine Erfahrung ist auch in vielen Patientengesprächen, Entspannungsübungen, das kann man natürlich dann machen. Nachts, wenn man aufwacht, macht man autogenes Training, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen oder was auch immer. Aber die Patientinnen berichten, dass das ihnen nachts auch nicht immer hilft. Was tatsächlich auch offensichtlich den Schlaf grundsätzlich verbessert, das ist Sport. Also Ausdauersport scheint einen positiven Effekt auf Schlaf zu haben. Übrigens auch auf die Stimmung und auch auf Migräne. Aber wissen Sie, die Daten, die es dazu gibt, die beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung und nicht auf Frauen, speziell in der Perimenopause. Insofern, da wäre ich auch wirklich vorsichtig, vor allen Dingen, da gibt es dann Frauen, die sagen, ich mache doch alles richtig, ich mache Sport, schalte eine Stunde vorm zu Bett gehen den Computer aus und ich trinke keinen Alkohol und trotzdem habe ich dieses ätzende Nachtsaufwachen. Und da muss man ehrlich sagen, so richtig was helfen tut da nicht.
Ja, das wäre dann vielleicht eine Kandidatin, die wir in die gynäkologische Praxis weiterverweisen würden, ne, für eine mögliche Hormonbehandlung. Aber Sie haben ja jetzt schon einige Punkte genannt, die man zumindest mal ausprobieren könnte und die wir auch in der hausärztlichen Praxis schon empfehlen könnten, wie beispielsweise Lifestyle, Sport, Entspannungstechniken. Was ist mit der Ernährung?
Ich gebe zu, ich weiß, da gibt es ja ganz viel im Internet und da machen auch viele ganz tolle Programme. Die finde ich grundsätzlich super, weil sie einen zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung ermutigen. Ich habe trotzdem meine Zweifel, dass es gegen diese klassischen Wechseljahrsymptome wirklich so viel hilft. Ich glaube, dass es grundsätzlich tolle Programme sind. Die sind gesund, man kann abnehmen und. Wenn man weniger wiegt, hat man weniger Hitzewallung, ist übrigens tatsächlich so. Also das heißt, die gesunde Ernährung und der Lebensstil ist grundsätzlich super gut. Und da ist auch dieses Lebensalter der Peri- und Menopause der richtige Zeitpunkt, da mal in sich zu gehen und sich zu überlegen, was will ich eigentlich und will ich die nächsten 30 Jahre möglichst gesund sein. Ist alles richtig. Ich habe nur eine gewisse Skepsis, dass das jetzt so gegen diese klassischen Wechseljahrsymptome tatsächlich hilft.
Ja, ich habe auch gelesen, dass es eigentlich überhaupt keine Evidenz dafür gibt, ne? Also Tipps wie keinen Kaffee, keine Schokolade, möglichst wenig Nüsse, möglichst viel Soja. Dafür gibt es keine ausreichende Evidenz. Aber wie Sie schon gesagt haben, grundsätzlich hilft eine gesunde Lebensführung natürlich auch mit vielen anderen Risiken und kann ja beispielsweise das kardiovaskuläre Risiko senken, womit man dann vielleicht erst in Frage kommt für eine nötige Hormontherapie.
Ja, so sieht's aus. Da haben Sie völlig recht. Deswegen, also ich möchte bitte nicht falsch verstanden werden, dass ich sage, das mit der Ernährung und dem Sport ist Quatsch. Ernährung und Sport ist super wichtig, auch in dieser Lebensphase. Nur wenn jemand jede Nacht aufwacht und 2 Stunden wach liegt, dann habe ich einfach Zweifel. Und Sie haben völlig recht, die Evidenz dafür, die gibt es nicht. Das ist nicht in guten Studien untersucht, ist leider so.
Ja, möglicherweise noch indirekt, ne? Über das Mikrobiom habe ich, glaube ich, auch mal was gelesen.
Ja, richtig. Das Mikrobiom und indirekt auch Frauen mit einer Insulinresistenz haben zum Beispiel mehr Hitzewallungen. Und wenn ich mich gesünder ernähre und auch abnehme und auch Sport betreibe, dann sinkt meine Insulinresistenz. Und dann macht man sozusagen eine gegenläufige Entwicklung, die sicher günstig ist. Also die Insulinresistenz ist ganz sicher ein wichtiger Punkt. Aber Sie haben recht, das Mikrobiom, aber die Evidenz dafür ist auch noch leider nicht gut genug.
Ja. Steht noch aus, die Forschung dazu. Mhm. Und zum Sport muss man vielleicht auch noch sagen, Senkung des kardiovaskulären Risikos, Veränderung der Körperfettverteilung, Gewichtsreduktion, alles wunderbar. Und vielleicht ja auch Osteoporose-Prophylaxe. Ist auch ein Faktor, oder, bei Sport?
Ja, es ist auch ein wichtiger Faktor. Warum? Weil Osteoporose hat auch was mit den Zugkräften am Knochen zu tun. Und wenn ich bestimmte Muskelgruppen fördere, dann habe ich da einen Effekt. Ich glaube, da muss man aber auch schon ganz genau gucken, welche Art von Sport macht man. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Vortrag zur Osteoporose gehört, den fand ich sehr beeindruckend. Da hat man einen Artisten, der also einen Akrobatartisten, also so ein Trapezartisten, der ist gestorben mit 90 und der hatte eine so unfassbar tolle Knochendichte bei der Obduktion, dass also alle fast nicht glauben konnten. Und auch gerade beim Knochen spielt tatsächlich die Ernährung eine wichtige Rolle. Genügend Kalzium, genügend Vitamin D, super wichtig. Und dann diese Phosphate, also Cola zum Beispiel, sollte man meiden. Also da kann man mit Ernährung ganz viel machen, ganz sicher. Super wichtig. Und Sport ist auch wichtig, aber wenn jemand eine richtig genetisch bedingte Osteoporose hat oder zum Beispiel eine Osteoporose aufgrund einer sehr gering angelegten Knochendichte, beispielsweise wegen einer Essstörung in der Jugend und 2 Jahre keine Regel. Die Frauen haben ja häufig eine nicht so gute Knochendichte und die geht halt nach unten mit dem Östrogenmangel und die werden sie mit Sport und Ernährung nur ganz, ganz, ganz bedingt aufhalten können.
Ja, das ist vielleicht nochmal eine spezielle Situation. Okay, jetzt haben wir über den Lebensstil gesprochen, über Schlafhygiene, Ernährung, Sport. Komplementärmedizin habe ich ja noch auf meiner Liste stehen. Also ich habe in der Leitlinie gesehen, dass Akupunktur sogar erwähnt wird. Wogegen hilft das?
Tja, ich sag mal so, die Evidenz ist so mäßig. Warum ist die Evidenz mäßig? Weil es ganz wenige Studien gibt, wo man quasi eine Placebo-Gruppe hat. Die Placebo-Gruppe bei Akupunktur ist nämlich die sogenannte Sham-Akupunktur. Sham heißt, dass sie die Nadel irgendwo hinstechen, wo sie keinen Effekt hat. Und dazu gibt es kaum Studien. Also Cochrane, die ja immer sehr streng sind, die sagen, die Evidenz ist ungenügend. Ich glaube, was die Evidenz natürlich auch noch sehr beeinflusst ist, wer macht die Akupunktur und wie ist derjenige ausgebildet? Also ich würde persönlich denken, man kann es auf jeden Fall versuchen und es kann möglicherweise helfen. Die Untersuchungen, die ich kenne, betreffen vor allen Dingen das Thema Hitzewallungen. Interessanterweise gibt es eine super gute Studie mit Hypnose, aber sie müssen halt jemanden finden, der sich darauf spezialisiert hat, Hypnose bei Wechseljahrsbeschwerden. Zahlt die Kasse nicht und ich gebe zu, ich habe hier in Hamburg noch keinen wirklich gefunden, mit dem ich das zusammenarbeiten kann. Also das fände ich nochmal einen ernstzunehmenden Ansatz, ganz wichtig.
Ja, spannend.
Und weil wir vorhin auch so Entspannungstechniken hatten, es gibt ja jetzt ist auch so ein bisschen eine Mode, das Achtsamkeitstraining, Mindfulness-Based Stress Reduction. Da gibt es tatsächlich Studien zu und die sind sogar ganz gut, dass es die depressiven Verstimmungen in der Perimenopause verbessert, auch vielleicht den Schlaf ein bisschen und dass man das auf jeden Fall mal versuchen kann. Da schicke ich auch meine Patienten hin und diese Programme, die können sie sich auch bei YouTube anschauen. Also das heißt, das können sie in ihren Betriebsalltag einbauen, dass sie es halt abends um 10 machen, weil es ihnen da besser passt oder so. Also sie müssen nicht zwingend irgendwo hingehen. Diese Geschichten, Achtsamkeitstraining, finde ich total gut und kann man auf jeden Fall machen.
Hypnose und Mindfulness-Based Stress Reduction. Ja, spannend. Sollte man also auch beides mal im Blick behalten. Phytotherapeutika hätte ich noch als Thema. Wie sieht's aus mit der Wirkung der pflanzlichen Medikamente?
Auch da ist Cochrane sehr streng. Gerade bei den Phytos ist die Datenlage zu placebo-kontrollierten Studien dünn. Es scheint so zu sein, dass das Cimicifuga, was kein Phytoöstrogen ist, das ist vielleicht ganz wichtig. Man muss bei den Pflanzenpräparaten unterscheiden, echte Phytoöstrogene, das ist zum Beispiel die ganzen Sojaprodukte, das ist Rotklee, Hopfen, sibirische Rhabarberwurzel. Das sind echte Phytoöstrogene, die gehen an den Östrogenrezeptor. Und dann haben wir die Traubensilberkerze, also Cimicifuga, was andere Wirkungen wahrscheinlich irgendwie über diese zerebralen Mechanismen, ZNS-Mechanismen, das weiß man nicht so genau. Also die Cimicifuga scheint was zu bringen und es gibt auch Leute, die sagen Isoflavone, also die Sojaprodukte, das wäre was, was man auf jeden Fall bei leichten bis milden Beschwerden versuchen kann. Dafür muss man aber auch jetzt wissen, dass zum Beispiel Soja, das der eigentliche Wirkstoff, der dann die phytoöstrogene Wirkung hat, ist Equol. Das wird im Darm aus dem Soja quasi metabolisiert, aber den Enzym Apparat dafür haben nur ein Drittel der Westeuropäer genetisch. Asiaten haben die alle, aber die Westeuropäer haben das nicht. Das heißt, man kann eigentlich sagen, 2 Drittel der Leute machen keine Quote aus ihrem Soja, dann nützt es auch nicht so richtig was.
Dann brauchen sie es auch nicht zu nehmen.
Wir haben übrigens bei den anderen Sachen Yoga noch gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Das ist auch nochmal was. Eine ganz nette Studie fand ich, die haben verglichen 3 Gruppen, tatsächlich randomisiert. Yoga versus Aerobic Training versus Couch Potato bleiben. Und tatsächlich beim Yoga eine leichte Verbesserung für Hitzewallung und auch interessanterweise sexuelle Funktion gesehen. Das war nur so gerade ein bisschen besser. Interessanterweise beim Aerobic eben nicht. Das ist das Ausdauersport, bringt nicht so viel. Aber auch da ist wieder das Problem, Yoga gibt es viele verschiedene Methoden. Aber da glaube ich, wenn eine Frau dafür empfänglich ist und die das gerne macht, dann kann Yoga sicher was bewirken. Meine persönliche These ist, dass irgendwelche Botenstoffe im Gehirn dann getriggert werden, vielleicht durch die Körperzentriertheit, durch die Entspannung, Endorphine, Serotoninstoffwechsel. Also da kann ich mir tatsächlich was vorstellen. Aber auch da gilt eben, die Frau muss dafür geeignet sein und es wollen.
Ja, die Frau muss geeignet sein und es wollen. Eine wunderbare Faustregel auch für die Hormontherapie, über die wir in der nächsten Folge sprechen wollen. Bis hierhin bedanke ich mich schon mal, auch bei euch zu Hause fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und zur Amboss Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/podcast.